Liebe Freunde des grob pixeligen, des gut abgehangenen, heute widmen wir uns wieder mal einem etwas älteren Spieleklassiker, aber einem, der auch heute noch echte Qualitäten hat, der Paul. Hallo Paul.
Ich bin der Spieleklassiker, der Qualitäten hat. Geil, hallo.
Nein, der Paul und ich. Der Paul ist allerdings auch gut abgehangen. Der Paul und ich, wir widmen uns in diesem Format immer wieder älteren Spielen und diesmal ist es gar nicht so schrecklich alt. Ich denke mal so, die 2005 ist noch im Rahmen. Und das Spiel heißt 4. F.E.A.R.
Ja, das entstand einer Zeit, in der größere Spiele gerne mal auf diese Namenskonventionen zurückgriffen. Einfach irgendwelche Akronyme in die Welt hinaus zu blasen. Da gab es ja auch noch dieses berühmte Stalker, das ja nach ähnlichem Prinzip funktionierte. Gut, dass wir diese Phase hinter uns haben.
Stimmt. Ist auch nicht das einzige Spiel der Entwickler, die solche Akronyme nutzten. Ja.
Genau.
Contract Jack mit J-A-C-K und No One Lives Forever 2. Es war in Harm's Way. Da ist Harm auch so eine Abkürzung. Und der Entwickler ist Monolith.
Richtig. Und das ist eine Firma, die mag ich an sich sehr. Also die haben ihrer Vergangenheit richtig gutes Zeug gemacht. Und die gibt's ja immer noch. Ich hatte das völlig verdrängt. Ich dachte irgendwie in meinem Kopf, dass die schon lange weg vom Fenster sind. Aber die existieren ja immer noch. Toll.
Hervorragend. Das war genau mein Gedanke. Und ich würde jetzt das zum Anlass nehmen, den Podcast ein bisschen zu entgleisen und eine ganze Weile über Monolith zu reden. Diesen Entwickler habe ich
Lass uns das tun.
Mehr oder weniger vergessen. Ist ein, man könnte sagen, ist ein Shooter-Profi. Das sind Leute aus den Vereinigten Staaten, die sitzen irgendwo in Kirkland, Washington. Das ist auch so eine Gegend, wo es hier und da Spieleentwicklerstudios hat. Und die haben einen guten Output. Ihr Erstlingswerk Blood ist mir noch in guter Erinnerung aus meinen PC Sturm und Drang Phasen. Das erschien 97 und die waren damals klar auch. Die waren damals relativ gut It-Software auf den Fersen. Die hatten auch Shooter, die hatten auch eine hauseigene 3D-Engine, die mit dem Studio mitgewachsen ist und mit dem ganzen Genre mitgewachsen ist, die moderner geworden ist, die gut funktioniert hat. Und die hatten kernige Ego-Shooter in den ersten Jahren. Ego-Shooter, die ich gespielt habe, damals habe ich nicht so groß, ne? Da war ich nicht so der Hipster, der natürlich Studios und Entwickler und so weiter kannte, sondern der einfach Videospiele gespielt hat. Und rückblickend ist es erstaunlich viel von meinen Retro-Spielerfahrungen, die da Monolith auch mit abgedeckt hat.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich muss zugeben, mit Blood 1 und Blood 2 hatte ich ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Das waren zwar populäre Shooter zu ihrer Zeit, aber Blood 1 kam ja 1997 raus und basierte noch auf der Build Engine, also das Ding, was auch Duke Nukem 3D befeuert hat. Mhm. Und das war mir damals ehrlich gesagt schon zu veraltet, weil zu dem Zeitpunkt war ja Quake schon ein Jahr alt und das war damals meine Welt. Nichtsdestotrotz.
Ich habe Quake verpasst. Das hat mir sehr geholfen, bei schlechter Technik noch eine Weile gnädig zu bleiben.
Ja, ja gut, ich konnte Quake auch nur in 100 mal 100 Pixeln spielen, aber es sah gut aus. Nein, aber ich hatte dann im Jahr darauf mit Monolith meinen Erstkontakt mit dem Shogo-Shooter. Der hieß einfach nur Shogo, Mobile Armor Division. Aber das war ein hochinteressantes Ding, so ein Anime-Shooter, quasi so sehr japanisch mit Kampfrobotern. Und meine Güte, das war ein faszinierendes Spiel. Aus heutiger Sicht sieht das ganz, ganz grässlich aus, entsetzlich. Gibt's auch bei GOG, kann man sich heute überhaupt nicht mehr ansehen. Aber damals weiß ich noch genau, dass Shogo mich fasziniert hat, was auch eine coole Story hatte.
Ich weiß nicht.
Ja, und dann kam natürlich 2000, aber gleich.
Ja, die Shogo erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, da gab es eine Demo oder sowas. Ich erinnere mich an dieses Spiel, wo man eben meistens Shooter ballert, aber auch ab und zu einen Kampfroboter steuert. Und ich weiß noch ganz grob, da war irgendwie einer der ersten Levels war ziemlich lila. Das weiß ich auch noch.
Das war das ganze Scheißspiel. Grau und lila.
Ja, wirklich. Und das war aber ungewöhnlich.
Also aus heutiger Sicht ist es schlimm.
Ja. Aber ich erinnere mich eben auch vor allen Dingen an Blood 2. Das hatte dann schon so eine richtige 3D-Engine. Genau. Und basierte dann auch, zusammen mit Shogo, glaube ich, waren das die ersten Spiele, die auf deren Livtech-Engine basierten. Und
genau.
War und fein. Das war einfach kernige Action.
Das war ja das eigene Ding von Monolith. Mhm. Ja, die haben ja jahrelang ihre eigene 3D-Engine entwickelt, die Livtech-Engine. Die kam halt zu sehr großer Popularität, vor allem in Blood 2 und dem schon bereits angedeuteten No One Lives Forever aus dem Jahr 2000. Das war halt im Prinzip so diese große Bewährungsprobe der Livtech Engine, die es auch gleich mit Bravour bestanden hat. No One Lives Forever war seinerzeit ein sensationelles Spiel. Mhm. Und diese Engine, die wurde im Laufe der Zeit einfach immer weiterentwickelt. Das war die House-Engine, die, mhm, wenn man nach diversen Postmortem berichtet geht, nicht ganz ohne zu bedienen war. Also es war wohl nicht die unkomplizierteste Engine, aber sie war halt einfach grafisch sehr weit vorn für die damalige Zeit. Mhm. Und die haben die über die Jahre auch wirklich weiterentwickelt. Und das Spiel, um das es uns heute geht, 4, das ist halt im Prinzip so der große Höhepunkt der Livtech Engine. Die wurde zwar danach immer noch so ein bisschen weiterentwickelt, aber hier mit der Jupiter-Erweiterung der Livtech Engine haben Monolith dann einfach gezeigt, was sie wirklich alles drauf haben. Und das basiert halt in seinem Kern auf dem 2002er No One Lives Forever 2, wie du schon gesagt hast, A Spy in Harm's Way. Mhm. Und das sah schon echt gut aus. Und das 2003er Tron 2.0, auch ein wunderbares Spiel, das ich sehr empfehlen kann, basiert auch auf Livtech, aber dann 4, da haben sie halt einfach mal alles rausgepackt, was zu der Zeit halt irgendwie ging. Hm. Und ja, da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen, was da wirklich ging. Aber um da jetzt mal diesen Kreis zu schließen, Monolith, das war so eine Firma, die war immer da, aber genau wie dir ging es mir halt wirklich so, ich hatte die komplett abgeschrieben. Ich weiß ja nicht mal genau, woran das liegt. Weil die haben ja...
Ja, vielleicht daran, dass sie seit 6 Jahren kein Spiel mehr veröffentlicht haben.
Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Aber ich meine, die haben ja diese Shadow of Mordor, Shadow of War Spiele gemacht, die ich auch aus irgendeinem Grund überhaupt nicht mit dieser Firma verbunden habe. Die waren bei mir abgelegt unter, ja, Warner Brothers, klar. Aber das Monolith dahinter steckt, hinter diesen nachweislich qualitativ sehr hochwertigen Spielen, das war mir überhaupt nicht mehr bewusst. Schande über mein kahles Haupt.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die an 4.3 nicht mehr beteiligt waren. Das hat ja dann Day One Studios für Monolith gemacht. Da war ich damals bei einem Presseevent. Da war wahrscheinlich schon in meinem Kopf Monolith abgeschrieben. Dann hatte Shadow of Mordor so ein Arkham-Style-Gameplay. Da habe ich gedacht, ich hab eigentlich die ganze Zeit gedacht, Shadow of Mordor kommt auch von Rocksteady, weil sie es praktisch spielt wie die Arkham-Spiele. Und da habe ich einfach unglaublich viel verwechselt. falsch mitbekommen und auch so diese ganzen unter Warner, diese ganzen Gotham City Imposters, Guardians of Middle-Earth, das sind alles Spiele, die sind so ein bisschen an mir vorübergegangen oder die sind nicht so sichtbar gewesen für mich. Monolith hat Spiele gemacht, da war der Entwickler nicht so im Vordergrund, die haben jetzt auch nicht so irgendwie ihre eigene Handschrift, obwohl ich schon sagen muss, ihre Hochzeit mit 4 und vor allem auch der bei uns in Deutschland nie so richtig erschienen, aber ich erinnere mich, dass Fabian Döhler von Sega dann auch schon hier und da mal eine Version mitgebracht hat und das Ganze wurde bei uns im Vorführraum dann auch mit Raunen gespielt, bevor man dann keinen Test dazu geschrieben hat. Auch ein Spiel, das ich nicht mit Monolith in Verbindung gebracht habe, das bis heute noch so eine gewisse Strahlwirkung hat. Das ist echt abgefahren.
Du musst schon den Namen sagen.
Condemned.
Genau. Condemned 1 und 2. Die sind die sind auf jeden Fall indiziert, alle beide in Deutschland. Ich bin mir aber noch nicht mal sicher, ob nicht sogar ein Teil davon beschlagnahmt ist.
Durchaus möglich. Ja. Und das ist auch etwas, das habe ich nur so am Rande ein bisschen mitbekommen. Da habe ich gerade erst angefangen als Praktikant und habe ich Bauklötze gestaunt und das war so das Spiel, das die Haare auf die Brust gibt.
Dass du nicht anfassen darfst, das ist gefährlich. Das verbotene Zeug.
Hui, haben wir gesagt. Und das ist halt krass. Und so sind es die Titel von Monolith, die für mich in Erinnerung geblieben sind. Du hast auch gesagt, No One Lives Forever. Oder auch gern Nolf genannt. Ja, genau. Da wurde aus dem Spieletitel sein eigenes Akronym. Eine fantastische Shooter-Reihe. Gerade der zweite Teil, wirklich sehr gut, eine eigene Sendung wert.
Definitiv.
Und auch eine Schande, dass das nicht fortgesetzt wurde. Also da bluten ja den Fans bis heute die Herzen, dass es da noch keinen dritten Teil gab. Und einfach eine tolle Vita. Und dann das, ne, nach diesem Shadow of War 2017, ein bisschen gescholten für viel zu viel Umfang und so ein bisschen als Vehikel für Mikrotransaktionen. Mhm. Ruhe, angeblich ein Wonder Woman-Spiel in Arbeit. Aber,
Ja, die hatten ja nun zu den Filmen passend 2 Gelegenheiten, das fertig zu kriegen. Bis jetzt ist nichts da, keine Ahnung. Aber per se, auf dem Papier existiert Monolith und ist fleißig. So, was die genau machen, wissen wir leider nicht.
Ja, und ich hoffe, sie werden jetzt nicht von Warner erneut vor irgendeine Filmlizenz gespannt und müssen irgendwas zu einem Comic-Universum machen, irgendeine blöde DC-Geschichte. Die Jungs können offensichtlich richtig geile, kernige, erwachsene, düstere Shooter. Und vielleicht sollten sie einfach das machen.
Ja, was uns ganz wunderbar zurückbringt zu dem Thema des Tages. First Encounter Assault Recon. Abgekürzt 4.
Yep.
Das
ein toller Titel.
Ja,
also dieses Akronym ist fantastisch. Es ist total dumm, ja. Also, wir sind die paranormale Spezialeinheit. Geil.
Ja, weil am Anfang, die geben sich echt viel Mühe, die Handlung wirklich geil zu verpacken. Mhm. Die wird auch durch das ganze Spiel transportiert. Ich meine, ist natürlich, es ist halt so dieser übernatürliche Wahnsinn, der halt so ein bisschen nach außen gedrückt wird. Es ist keine besonders interessante oder gute Story aus heutiger Sicht, aber sie wird cool präsentiert. Und wer mit dem Thema 4 nicht vertraut ist, eine kurze Zusammenfassung. Es geht halt um die Spezialeinheit, die beschäftigt sich mit dem übernatürlichen, paranormalen Wahnsinn, quasi Ghostbusters, nur besser bewaffnet. Und am Anfang dreht sich alles um einen Gegenspieler namens Paxton Fettel, der halt irgendwie seine Lust an Menschenfleisch entdeckt hat und offensichtlich über psychokinetische Kräfte verfügt und damit Soldaten kontrollieren kann, und den muss man halt ausknipsen. Dem jagt man mehr oder weniger 6/7 des Spiels hinterher. So. Mhm. Aber es stellt sich relativ schnell heraus, dass man selbst, die Figur, die man spielt, hat keinen Namen. Der wird halt immer nur Pointman genannt. Im dritten Teil ist das dann auch sein offizieller Name. Aber man kriegt ihn niemals zu sehen. Er sagt keinen einzigen Pieps im ganzen Spiel. Man kriegt von ihm nur seinen Schatten zu sehen und die Körperteile, die aus der Ego-Perspektive ins Spiel ragen. Mhm. Und ja, es stellt sich heraus, man verfügt selbst über ungewöhnliche Eigenschaften. Man kann die Zeit verlangsamen, man sieht Bilder des Wahnsinns und ja, man sieht sehr oft ein kleines Mädchen im roten Kleid mit langen schwarzen Haaren, das offensichtlich sehr gefährlich ist. Mhm. Ja, und das ist dann halt auch die Hauptgegnerin, Alma. Und das Ganze ist halt sehr stark in der Tradition von japanischem Horror gehalten, im Stile von Yu-On, also The Grudge, oder auch The Ring. Also diese kleinen, blassen, langhaarigen Mädchen, die aus Fernsehern krabbeln oder sowas, genau das setzt hier die Kulisse und genau das wird durchs ganze Spiel getrieben.
Das sind so Versatzstücke, die passen eigentlich gar nicht sonderlich zusammen. Ringu und Co. und The Grudge oder wie sie alle hießen, dieser Asia-Horror hatte zu der Zeit so ein kleines Hoch.
Genau.
Da gab es einen regelrechten Hype und dann noch irgendwann eine Übersättigung des Marktes am Kino. Der Militärshooter ist immer en vogue. Wir haben hier einen Militärshooter mit der krassen Grafik. Dann waren die Matrix-Filme so erfolgreich und Max Payne, also hat man auch eine Zeitlupe. Und dann hat Monolith wie so ein Baby, ja, das so eine, oder so ein Kleinkind, das so ein rundes Klötzchen einfach in die viereckige Form ballert, haben die all diese Teile zusammengekloppt. Und so kommt ein relativ eigenwilliger, schräger kleiner Shooter raus, nämlich ein Horror-Shooter. Es ist praktisch Militär-Action, weil ein Großteil der Gegner sind eben gedankenmanipulierte Klon-Söldner. Durch diesen Paxton Patton.
Paxton Fettel.
Verdammt. Paxton Fettel, mein Gott, ist sein Name. Und der eben als Bösewicht immer wieder auftaucht in so kleinen Horrorsequenzen, wo man ihn halt nur so wahrnimmt, wo er halt als körperloser Mensch kurz mal dich erschreckt, sich dann wieder in Luft auflöst oder in Sekundenbruchteilen einfach mal ganz kurz als Schnitt zu sehen ist, wie eben solche paranormalen oder Wahnsinnsszenen in Horrorfilmen. Und in diesem Spiel gibt's anspruchsvolle militärische Action, wo die Zeitlupe-Taste deine Lebensversicherung ist. Und dann gibt's halt Horrorsequenzen, wo das Spiel versucht dich zu erschrecken mit Jumpscares, mit Skriptmomenten, wo du plötzlich dich irgendwo anders wiederfindest, wo plötzlich Blut an der Decke ist oder irgendwelche kleinen Mädchen Menschen platzen lassen, so dass nur noch sehr viel Blut und nasse Knochen übrig sind. Es ist eigenwillig.
Es ist definitiv eigenwillig und es ist ehrlicherweise bis heute auch ziemlich einzigartig in seiner Eigenwilligkeit.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe das ja jetzt auch für diesen Podcast wieder gespielt, knapp 3 Stunden lang. Und also es hat nicht mehr so diese krasse Faszination, die es vor knapp 20 Jahren auf mich hatte. Ja. Wir kommen noch auf die Pressestimmen zu sprechen. Da habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Aber ich muss wirklich sagen, so wie kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich hatte meinen Spaß mit dem Ding. Wie ging's dir?
Ich hatte definitiv auch Spaß. Ich war wirklich beeindruckt, dass dieses Spiel A, sehr gut gealtert ist, dass man auch noch sehr gut spielen kann auf einem modernen PC. Das hat in Ultra-Widescreen so viel funktioniert. Die Schrift ist viel zu klein.
Ja,
das ist das einzige Problem, was ich hatte. Da gibt's wohl aber einen Fix. Ich habe den angewendet, aber ich glaube, ich habe einen Dateinamen nicht richtig verwendet. Mir war es dann nicht wert, da so viel Mühe reinzustecken. Und der Text im Spiel ist auch nicht so wichtig. Ich hatte also eine Ameisen-UI. ja, wo praktisch auf einem Babyfingernagelgrößen die Interface-Elemente irgendwie auf dem Monitor waren. Das ist so ein Spiel, das ist dafür gemacht, mit 1270 mal 1024 gespielt zu werden. Und das ist mit hohen Auflösungen, aber ansonsten auch sehr gut spielbar. Und es ist ein bisschen von der Steuerung ein bisschen altmodischer, als man es gewohnt ist. Man denke an Half-Life oder Half-Life 2. Das ist so ein bisschen die Ära, wo das Spiel ja auch reingehört. Und mein Gott, ich komme ja von Redfall. Ja? Das ist das letzte Shooter-Spiel, das ich gespielt habe.
Das, ja, ist,
das ist ein Spiel, ja, von 2023. Ja, das kommt von Arkane, ja, einem Shooter und Immersive Sim-Profi. Und dieses Spiel hat die dümmste KI, die ich seit Jahren erlebt habe. Nee, nicht seit Jahren. So eine dumme KI kriegt man immer wieder mal zu sehen. Einfach eine entsetzliche, dumme, zweckmäßige KI. Gegner, die einfach stehen bleiben und auf dich schießen. Und Alter, im Jahr 2005 gab es das. Es ist echt ein Traum gewesen. Ich habe auch Kritik an dieser KI, aber wie dynamisch die Feuergefechte in 4 sind, wie anspruchsvoll dieser Shooter ist, weil die Gegner halt nicht wie Schießbudenfiguren hinter ihrer Deckung bleiben, nur um ab und zu dir sehr viel Trefferfläche zu geben, ne, und auf dich zu schießen und so ein bisschen sich Zeit zu lassen und sich wieder zu verstecken, ja, wie es der gute, dumme Gegner macht, sondern weil die sich wirklich praktisch aus deinen Händen winden, ja, vor deinem Fadenkreuz fliehen, dich in die Flanke rennen und so weiter, praktisch Katz und Maus mit dir spielen. Sensationell.
Super beeindruckend. Dieses Spiel hat seinerzeit im Prinzip in jedem Test, in jeder Besprechung, die es damals kassiert hat, also die höchsten Lobgesänge erhalten für die KI. Auch von mir damals. Und zwar, wie ich aus heutiger Perspektive auch noch immer noch feststellen muss, völlig zu Recht. Also du kannst die KI ziemlich leicht aushebeln, indem du die Zeitlupe einsetzt, die, wie ich finde, overpowered ist. Ich weiß nicht, ob mir das damals auch schon so aufgefallen ist, aber die Zeitlupe, die man ja jederzeit aktivieren kann, die hält dann halt ungefähr, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden. Danach braucht die halt knapp genauso lang, um sich wieder aufzuladen. Aber diese Zeit reicht halt völlig, um mit einem Raum voller Gegner komplett aufzuräumen. Aber wenn man das halt nicht macht, wenn man die KI einfach ihre normale Arbeit tun lässt, meine Güte, ist die clever. Das ist wirklich beeindruckend, was die gegnerischen Soldaten alles mit der Umgebung machen, was nicht, also oder nur zum Teil geskriptet ist, aber auch sich viel einfach direkt kontextuell aus der Situation heraus ergibt, wie die sich absprechen, wie die auf den Spieler reagieren, wie die sich verteilen. Das ist beeindruckend. Das ist nicht einfach nur so, einer steht hier, einer geht nach links, einer geht nach rechts, alle anderen stürmen nach vorne, sondern die nutzen die Umgebung volle Kanne bis zum Anschlag aus, und zwar um sich zu verteidigen und dich möglichst gut von allen Seiten in die Zange zu nehmen. Und das ist aus heutiger Sicht unverändert sehr beeindruckend.
Ja. Wenn ein Gegnergrüppchen den Raum betritt, verteilen die sich sofort. Du kannst sie nicht einfach niedermähen, während sie durch eine Tür gehen. Wenn du eine Granate wirfst, springen die aus dem Weg. Die musst du dann schon gut timen, um wieder jemanden zu erwischen. Es ist sensationell, wie gut die reagieren, wie sie auch, wie du praktisch realistische Taktiken nutzt. Wenn du grob in ihre Richtung feuerst, dann gehen sie schon so ein bisschen in Deckung. Das sind so Suppression Fire, und sie kommunizieren miteinander, was natürlich alles Smoke and Mirrors ist.
Klar.
Die kommunizieren nicht miteinander, aber die Game Designer hatten halt die Idee, wenn jetzt jemand eine Granate wirft, dann lässt das Spiel in dem Moment einen der anderen Gegner sagen, wirf eine Granate. Und schon, ja, schon hast du den Eindruck, oh mein Gott, die sprechen sich ab. Das ist total toll. Ich habe mir dann ein Paper durchgelesen, das war zur GDC auch über diese KI. Furchtbar technisch anspruchsvoll. Also da habe ich leider nicht so viel verstanden, was das konkrete Scripting angeht. Ich wünschte, ich hätte jetzt auch irgendwie was mitbringen können. Aber da fehlt es einfach an Verständnis. Aber so ein paar Details habe ich eben rausbekommen, gerade was die Inszenierung dieser KI angeht, die eigentlich bloß zwei verschiedene Dinge tut. Sie bewegt den Gegner, und zwar weg von Gefahr hin Richtung deines Spielers, und sie führt Animationen aus, und das können eben alles mögliche sein, das kann irgendeine Granate sein, das kann Schießen sein, das kann irgendwo drüber springen sein, und das wirkt aber sehr dynamisch, weil die von diesen Parametern basierend relativ viele Freiheiten haben, und wenn zum Beispiel eine dieser KI-Agenten keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, ne? Hinter der Kiste hockt er und du zielst auf ihn, dann bleibt er da, aber dann lässt er gleichzeitig den Gegner, diese KI ruft dann laut aus, ich weiß nicht, wo ich hin soll, und gibt dem Gegner dadurch ein bisschen, ja, Charakter, ein bisschen was Menschliches. Ne? Und, ich habe in einem Test gelesen, das ist total aufregend, ne? Die rufen dann ja auch gegenseitig Unterstützung. Nee, das machen sie nicht. Die letzte KI, die übrig bleibt, ruft nach Unterstützung, weil das realistisch wird. Das ist fantastisch. Und das funktioniert so gut, wie das dich hinters Licht führt und denen wirklich Intelligenz verleiht. Also du glaubst das, dass das irgendwie schlaue Leute sind, die Jagd auf dich machen. Wie ungewöhnlich es allein ist, ne? In den ganz frühen Levels gibt es halt irgendwie einen Hafen und das sind diese klassischen Frachtcontainer und das sind Gegner, ne? Ganz, ganz klassisch, so in Camo-Kluft und mit ballistischer Panzerung ausgestattete, gesichtslose Söldner und du schießt auf sie und plötzlich sind die weg. Und du hörst das Trappeln, oh mein Gott, was? Und dann sind die plötzlich hinter dir oder wenn du da hinläufst, wo der Gegner ist, da ist er dann längst nicht mehr. Das ist aus einer heutigen Spielerfahrung so ungewöhnlich, dass mich das am Anfang voll kalt erwischt hat. Ich habe mich so schwer getan bei dem Spiel, weil ohne Zeitlupe stirbst du auch sehr schnell.
Aber hallo, es hat zwar 4 Schwierigkeitsgrade, aber selbst auf normal sind die Gegner eine echt krasse Herausforderung, wenn man sie wirklich nicht pausenlos mit Zeitlupe einkesselt. Und die Sache ist ja, im Jahr zuvor ist Doom 3 erschienen. Das ist ja technisch auf einer ganz ähnlichen Ebene. Also auch ganz, ganz mit viel mit harten Schatten und vielen Lichteffekten etc. Und da im Vergleich von diesen beiden Spielen sieht man halt sehr eindeutig, wie unterschiedlich die KI sein kann. Während bei Doom 3, das funktioniert ja zu 99,2% nach dem Prinzip, du gehst in einen Raum, das Licht geht aus, irgendwo öffnen sich Wandtüren und Gegner kommen raus. So funktioniert fast das komplette Spiel. Es ist halt tumber Quatsch. Ja. Währenddessen in 4, da öffnen sich keine mysteriösen Wandschränke, sondern die Gegner, die sind halt wirklich quasi physisch präsent. Die werden nicht irgendwo reingebeamt oder sowas, sondern die öffnen Türen, die springen durch Scheiben, die springen über irgendwelche Zäune dir entgegen, die treten verschlossene Tore auf. Das ist natürlich zum Teil geskriptet, das ist ganz klar. Aber das verleiht denen wirklich eine physische Präsenz in dieser Welt, die Monolith da erschaffen hat. Ja. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und auch die kontextuelle Reaktion auf das, was der Spieler macht, die ist halt wirklich verdammt cool. Ich hatte so eine coole Situation, da sind mir Gegner entgegengerannt, die haben sich ein bisschen verteilt. Ich habe denen zur Begrüßung eine Granate entgegengeworfen, die hat der eine Gegner gesehen und ist, um sie auszuweichen, durch eine Scheibe gesprungen, die neben ihm stand, in einen kleinen Raum, der ihm ein bisschen Sicherheit geboten hat. Das war nicht geskriptet. Ich hätte die Granate, die kam ja von mir. Aber die Reaktion der KI auf meine Aktion war halt wirklich so verdammt cool. Und das habe ich ehrlicherweise bis heute in kaum einem anderen Spiel mal gesehen. Kaum, mir fällt kein anderes ein. Jetzt, deswegen, ich kann es nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Aber die Tatsache, dass 4 jetzt 18 Jahre alt ist und wir jetzt trotzdem seit 10 Minuten lobend über die KI schwärmen, das spricht Bände über die Entwicklung in diesem Bereich.
Ja. Ist wirklich sensationell. Und das Spiel ist auch schlau genug, dass es meistens Close-Quarter-Encounter sind, also Gefechte auf engem Raum. Da funktioniert das besonders gut. Das macht dann der zweite Teil auch deutlich besser. Auf weite Entfernung, auch weil man die Waffe nicht anlegen kann, wie man es gewohnt ist, ist es aus heutiger Sicht ein bisschen altmodisch, aber es ist wirklich fantastisch. Auch, dass man die Gegner oft hört, ja, ihren Funkverkehr, bevor man sie überhaupt sieht, ist fantastisch. Da weißt du schon, oh, da suchen sie dich, oh. Und das sind tolle Momente. Das Ganze wird allerdings dann relativ hart von diesen Horrorszenen unterbrochen. Es gibt in der Regel eins von beiden. Und das macht auch das Leveldesign ziemlich klar. Wenn du ganz viele Rüstungen rumliegen siehst und Munition und Health Packs, auch so ein klassisches Spiel, ey, wo du Health Packs hast.
Ja, super, oder?
Und ab und zu die eine Taste drücken musst, um dich zu heilen, ey, wie gut. Am Anfang ich dachte, wieso sterbe ich denn? Ah, okay. Das. Und dann gibt's halt Gegner-Encounter. Die Gegnervielfalt ist gar nicht mal so hoch. Die Waffenanzahl ist gar nicht mal so groß. Das Spiel ist gar nicht mal so lang, aber das passt alles. Und dann gibt's halt wieder Momente und da ist das Spiel so strukturiert, dass es schon sehr linear ist, aber halt relativ offene Levels hat, wo es auch mal ein Secret zu finden gibt. Das sind dann Upgrades für deine Fokusfähigkeit, also dann hast du noch mehr Zeitlupe oder Upgrades für deinen Gesundheitsbalken, wenn man so ein bisschen in den Nischen und Ecken und Sackgassen des Spiels sich ein bisschen umschaut. Und es gibt auch oft die Aufgabe, wie, wo geht's weiter? Da muss man ein bisschen sich umgucken, mal durch Lüftungsschächte kriechen und so weiter. Das ist, oder mal einen Schalter drücken, das ist nichts Besonderes. Und bei sowas wie Leitern bist du immer sehr fest an dieser Leiter geklebt mit einer fixen Animation und auch bei manchen Türen und so weiter. Und das sind immer tolle Momente, wo die Entwickler dann eben ein kleines Gruselskript
anflanschen können, ne? Wo du dann plötzlich ein kleines Mädchen irgendwo langrennen siehst und wo sie auch wunderbar mit Schatten arbeiten, mit diesen harten Schlagschatten, dass du vielleicht irgendwie einen Gegner siehst durch seinen Schatten, lang bevor er überhaupt durch die Tür tritt oder an diesem Gang vorbeiläuft, wo du den Schatten siehst, wo auch das Schatten des kleinen Mädchens dich schön gruseln kann, ist da etwas hinter dir und so weiter. Aber ich persönlich muss sagen, das hat mich damals schon, ich habe das nämlich damals gespielt, nicht durchgespielt, aus Gründen, zu dich komme ich noch, das hat mich damals schon völlig kalt gelassen und das lässt mich auch heute völlig kalt. Wenn ich hier irgendwelche Jubeltests lese, in irgendwelchen Fazitkästen, habe ich den hier gerade noch aufgerufen von der PC Games. Ja, wo sind wir hier? Der kleine Meister der Übertreibung, Dirk Gooding. Wenn Ihnen Ihre Fingernägel lieb sind, dann halten Sie sich besser fern von 4. Bullshit. Ja, das ist atmosphärisch, das ist clever, das ringt mir eine erhobene Augenbraue und Nicken ab, aber ist doch nicht gruselig.
Also ich muss sagen, ich war ja damals bei meinem Test auch extrem enthusiastisch. Ich habe ja eine 92 gegeben bei 4Players damals und bin auch sehr...
Oh ja, ich möchte dich bitte jetzt auch zitieren, ganz genau, das ist 92 gegeben und auch noch, das sind Fazitkästen, wie man sie heute nicht mehr schreibt, ja, bei keinem anderen Shooter habe ich bislang derart viele nervenberuhigende Zigarettenpausen gebraucht.
Oh ja, damals habe ich noch geraucht. Ja,
die Tabaklobby dankt. Ja. Ach du Scheiße. Nee, damals war auch die Videospielbranche, also die Videospieljournalismus, da wurde noch geraucht, Alter.
Ja, ja.
Bei Computec, diese Küche, wo die vollen Aschenbecher standen und die Luft da drin, das ist aus heutiger Sicht total krass. Also ist auch eine Metapher, die heute nicht mehr so fliegt, aber auch du hast das als gruselig wahrgenommen. Ja. Du, ich kann mir das sogar vorstellen, weil es das erste Spiel dieser Art war oder das erste große Spiel, das diesen Trick genutzt hat. Du hast ja vorhin erzählt, ne? Doom hat uns einfach eingesperrt im Dunkeln mit dummen Zombies. Und hier haben wir super clevere Soldaten und regelmäßig so ein bisschen abgefuckte Schreckmomente.
Ja, also dieses Spiel, das setzt halt so extrem stark auf Jumpscares. Das ist, und zwar regelmäßig. Also du kommst halt immer diese ganz, ganz kleinen, fiesen Horrormomente. Wie zum Beispiel das, was du gerade erwähnt hast, mit diesem Leiterklettern. Es gibt da diesen ikonischen Moment. Du kletterst auf einer Leiter hoch. Und während du kletterst, kommst du halt so an so ein Zwischengeschoss vorbei und während du einfach da reinkletterst, siehst du aus dem Augenwinkel, da steht Alma. Einfach so, das ist ein Bruchteil einer Sekunde. Und ich weiß noch ganz genau, ich hab das Ding ja, ich hab's ja bei Vivendi Universal gespielt, das damals. Also bei dem Publisher Vivendi Universal kam, das Test musste quasi vor Ort beim Publisher gespielt werden. Die hatten halt einen fetten Rechner, die hatten halt den Raum verdunkelt, die hatten richtig gute Kopfhörer und ich saß da und ich weiß noch, mir ist damals fast das Herz stehen geblieben. Weil das ist dieser kleine Bruchteil der Sekunde, wo du halt einfach dieses fiese Horrormädchen im Augenwinkel siehst, das war so unerwartet und so garstig, so gemein, toll. Mhm. Und es gibt immer wieder diese ganz kurzen Einblendungen, so eine Fratze, die ins Bild kommt oder ein Schatten, der irgendwo im Hintergrund herumhuscht. Das ist jetzt nicht so wie bei, keine Ahnung, Dead Space 3 oder sowas, wo der Zombie dich ins Gesicht fasst und macht. Mhm. Sondern es ist dieser ganz kleine, fiese, subtile Psycho-Horror, auf den ich ärgerlicherweise sehr stark reagiere. Also mit diesem fiesen Zeug, da kriegt man mich.
Ja, es gibt Menschen, die sind da anfällig. Ich glaube, Jochen Geber kann dieses Spiel nicht spielen, weil es halt wirklich auf Jumpscares setzt. Also wirklich auf im Vollbild eingeblendete kurze Szenen eines blutigen Gesichts und so weiter. Ja. Ich bin da eher mechanisch veranlagt. Lass mich erklären.
Du bist ein Roboter.
Ich bin ein Roboter in dem Sinne, dass ich schnell festgestellt habe, dass all diese Gruselsequenzen, und das ein bisschen kriegt man es mit, oh, jetzt geht's wieder ein bisschen gruselig weiter, jetzt kommt eine Abfolge von psychedelischen Szenen, hier wechsle ich jetzt ganz oft den Ort und den Raum, bis es mich praktisch wieder in den Shooter zurückspuckt. Jetzt kriege ich ganz viel diesen Paxton Fettel zu sehen, blutige Menschen, seltsame Monologe, die erst am Ende Sinn ergeben werden, Andeutungen, Ambiente, Horror, Jumpscares, ich lerne sehr schnell, das sind Szenen, in denen ich nicht sterben kann.
Ja.
Oder halt nur sehr selten. Also manchmal muss man halt irgendwo in eine Richtung laufen und dann in dem Moment ist der Horror komplett raus. Ich empfinde Horror bei sowas wie Resident Evil. Ja? Munitionsknappheit, Gegnerübermacht, echten Survival-Horror. Da, ne? Nur noch ein rot blinkender Lebensbalken und noch drei Kugeln im Revolver und 4 Zombies schlurfen auf dich zu. Das ist Survival Horror vom Feinsten. Da bin ich, das gruselt mich auch nicht, aber das aktiviert mich. Aber diese Sorte, Horror in Spielen und auch in Filmen, Lässt mich relativ kalt. Ich habe das irgendwie verlernt. Ich weiß noch, in meinen Teenager-Zeiten oder so bis 20 ging das. Da habe ich darauf reagiert, aber irgendwie ist mir da was verloren gegangen.
Ja, also man darf sich da wirklich keine falschen Illusionen machen. 4 ist kein Survival-Horror oder irgendwas.
Nein.
Nicht mal ansatzweise. Das ist in seinem Kern ein klassischer Ego-Shooter. Du hast 8 Waffen plus diversen Kram. Und mit diesen Waffen verwandelst du Gegner in gegnerförmige Bröckchen. Das ist der Kern des Spiels. Alles, was dazukommt, links und rechts, diese fiese Horrorgeschichten, das ist halt wirklich so diese kleinen Kirschen auf der Sahne. Mhm. Aber das Ding ist ein knallharter Ego-Shooter. So, und ehrlicherweise auch noch nicht mal ein besonders fantastischer. Also, es gibt einige wirklich coole Waffen. Also mir hat zum Beispiel die Plasmakanone sehr angetan.
Die ist stark.
Das ist so eine Railgun und mit im Prinzip so ein Scharfschützengewehr mit als Laser. Und wenn man damit einen Gegner erwischt, dann bleibt halt einfach nur so ein qualmendes Skelett übrig, was halt einfach nur schweinekomisch ist, ehrlich gesagt. Oder die Shotgun, die hat geilen Wumms.
Oh ja.
Also das ist wirklich eine fette Shotgun. Aber so diese Standardpistolen und MGs, da ist halt wirklich das Trefferfeedback praktisch nicht vorhanden. Die machen piu, 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 piu. Gerade das kleine MG, diese Submachine Gun, da kannst du die Gegner auch mit Kieselsteinen beschmeißen, habe ich das Gefühl. Das ist so komplett wirkungslos. Also es ist ein solider Shooter.
Geht schon. Also
aber nicht gut.
Genau, das Repertoire ist gerade ausreichend, die Gegnervielfalt gerade ausreichend. Immer wenn du dir denkst, naja, das ist ganz schön monoton, dann kommt dann doch irgendwie nochmal ein Roboter um die Ecke oder du kriegst eben diese Plasma-Waffe oder sowas. Ich mochte den Penetrator ganz gern, so eine Art eine Waffe, die halt Metallstäbe verschießt, mit denen du in der englischen Version Gegner an die Wand nageln kannst. In der deutschen haben sie das entfernt.
Richtig.
Ist auch ein Spiel, das heute echt nicht mehr so leicht zu kaufen ist. Es gab eine deutsche Version, die wurde auch ein bisschen, da gab es ein paar Gewaltschnitte, insbesondere was Cutscenes angeht, Gegner Körperteile abtrennen. In der englischen ist es wohl möglich, wenn man ein bisschen Glück hat, mit der Shotgun einen Gegner wirklich in der Mitte durchzuschießen und Körperteile fliegen.
Nicht nur in der Mitte.
Ja.
In alle möglichen Teile.
Richtig. Und Körperteile fliegen und so weiter, das ist eben entfernt. Ansonsten ist es spielerisch relativ identisch. Lustigerweise ist nur noch die Originalversion so richtig auf den Digitalstores da draußen unterwegs. Es gibt irgendwie einen Digitalstore, der irgendwie einen Steam-Key anbietet, der in Deutschland verkauft wird. Ich glaube, Games Republic, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Digitalstore heißt, der auch bloß Steam-Keys verkloppt. Ich denke, dahinter verbirgt sich dann vielleicht auch die bei uns eigentlich indizierte US-Version. Es gibt hier und da noch Retail-Versionen, der bei uns in Deutschland ab 18 freigegebenen, auch mit USK-Siegel versehenen, geschnittenen Versionen. Und geht schon. Der Shooter 4. Größtes Problem sind die Umgebungen für mich.
Das stimmt.
Mit Abstand.
Nur ganz, ganz kurz noch ein Wort zu den unterschiedlichen Fassungen, dann kommen wir gleich auf das Level-Design zu sprechen. Die Sache ist, die englische Originalfassung ist bis heute indiziert in Deutschland.
Richtig.
So, die ist nicht offiziell erhältlich. Das Spiel gibt's zwar auf GOG.com und auf Steam, mit einer deutschen IP kommt man halt aber offiziell nicht ran. Jetzt ist es natürlich nicht sonderlich schwer, jetzt halt gerade einen Opera-Browser zu benutzen oder sowas, dann kann man das Spiel super einfach kaufen. Was ich halt wirklich merkwürdig finde, ist, dass die deutsche Fassung explizit nirgends erhältlich ist. Die wurde ja seinerzeit extra erschaffen, eben um die Indizierung zu vermeiden. Und das Ding hat ja dann eine USK-Freigabe bekommen nach einem längeren Prozess. Aber die deutsche Fassung kriegt man halt einfach nirgends, obwohl der Publisher Vivendi Universal seinerzeit auch ziemlich viel Aufwand betrieben hat. Also gerade was die Synchronisation angeht. Die englische Fassung bietet sehr gute englische Stimmen. Mhm. Und nach allem, woran ich mich erinnere und in meinem Test gelesen habe, ist die deutsche Version wohl auch ziemlich gut. Aber ja, die kriegt man nirgends mehr. Das ist halt merkwürdig. Ja, also wenn man 4 heute nochmal spielen möchte, muss man ein kleines bisschen tricksen mit VPNs. Anders geht's nicht.
Ja, oder nochmal
oder nach dem Reseller schauen, genau.
Nach dem Reseller schauen, den ich jetzt aber auch, ich schaue gerade nebenher, ich hatte das vorher noch offen, ich weiß gerade echt nicht, wo es ist, aber Es gibt Möglichkeiten. Es gibt auch noch physische DVDs auf Amazon, dieser Version. Und bei, ja, das ist dann auch mit 18. Das ist dann selbst im Kleinanzeigenmarkt digital schwierig, weil man damit ab 18 spielen nicht so einfach welche findet. Vielleicht findet man auf dem Flohmarkt mal eine. Aber selbst da sagt die Flohmarktleitung ja eigentlich auch, ne, ab 18 Spiele bitte nicht ausstellen. Ist schon ganz schön schwierig, wie man Gebrauchtspiele mit diesem Siegel dann eigentlich wieder in den Markt reinkriegt oder wie man sie sich besorgen kann. Uns fiel es jedenfalls leicht und aus heutiger Sicht ist das auch alles, ist nichts, was man nicht anderswo auch schon gesehen hätte. Und es wird vor allen Dingen viel mit roter Farbe gearbeitet. Gar nicht so sehr Gore oder irgendwie so offensive Gewalt, Folterszenen und so weiter, sondern einfach so, wie wir es schon beschrieben haben, in die Richtung der japanischen Horrortradition gehend, aber eben ausgestattet mit jeder Menge Kunstblut. Und ich weiß noch, wie ich das damals gespielt habe. Ich fand das richtig geil. Es lief auf meinem Rechner damals nicht so gut. ich hatte nicht die schnellste Maschine und 4 war damals wirklich anspruchsvoll. Hat auch nur einen Kern wirklich ausgenutzt. Das heißt, man brauchte idealerweise einen Einkernprozessor mit 3 Gigahertz, damit es richtig flüssig läuft und noch eine gute Grafikkarte. Aber der Prozessor war extrem wichtig für die Spieleleistung. Und ja, die hatte auch schöne Effekte, ne, so diese, wie die Granaten explodieren und wie die Kugeln in Zeitlupe Spuren hinterlassen und sowas. Das war schon echt beeindruckend. Auch ich fand sehr aus heutiger Sicht auch beeindruckend, ne, wenn Gas aus einer Leitung austritt, das kann man auch anschießen und dann gibt's eine Explosion, dann wabert die Luft so, das sieht aus, das sah richtig gut aus. Aber die Umgebung sind halt Lagerräume, sind Fabrikhallen, sind Fabriklagerräume, sind Hafenlagerräume, sind Forschungsanstalten, vollgestellt mit Aktenordnern, mit Maschinen, mit Bürostühlen, mit Kisten, Holzkisten, Pappkisten, Metallcontainer, Lagerräume, Leitern, Rohre.
Du hast Leitern, Büros vergessen.
Büros.
Ja.
Oh Gott.
Ja, das ist wirklich der große, große Nachteil von 4. Also das Leveldesign. Es ist ein realistisches Leveldesign. So, das muss man mal festhalten. Also hin und wieder schimmert zwar so diese typische Videospielarchitektur durch. Und ich meine, das kam natürlich im Jahr 2 nach Half-Life 2 raus. Das heißt, die Entwickler haben sich nicht nehmen lassen, halt so diese typischen Physikspielereien einzubauen. So relativ weit am Anfang zum Beispiel muss man ein Wasserbecken über einen Drehregler füllen, damit die darauf schwimmenden Bretter nach oben treiben, über die man dann auf die andere Seite kommt. Oh, na gut, das musste einfach sein. Aber ansonsten ist halt wirklich, also Lagerhallen und, oh Gott, so viele Lüftungsschächte, meine Güte. Und Büros, also daran sieht man sich relativ schnell ziemlich satt und das ganze Spiel ist dunkel wie Elefantenarsch.
Ja.
Und du hast eine Taschenlampe, diese Taschenlampe folgt den verdammten Spieldesign-Konventionen der frühen 2000er. Das heißt, das verdammte Militär hat eine Taschenlampe, die nur 20 Sekunden lang brennt, danach muss sie sich wieder 5 Sekunden lang aufladen und ich hasse diese Scheiße. Das darf ja wohl bitteschön nicht wahr sein. Ich fand das schon bei Doom 3 so zum Kotzen und es ergibt halt null Sinn. Es ist so furchtbar. Oh, du rennst halt einfach wirklich pausenlos von einer schwarzen Gegend durch die nächste schwarze Gegend und stehst da, wartest, dass die blöde Taschenlampe zurückkommt. Oh, furchtbar.
Ja. Ja, so ist es. So ist es. Ein bisschen nervig, auch die Tastenbelegung. Ist nicht die beste, muss man sich vielleicht ein bisschen umstellen, die Taschenlampentaste, aber vielleicht auch mit Controller besser spielbar. Hat für mich jetzt funktioniert, aber es war tatsächlich jetzt, wir spielen das, ne, im Sommer. Also so ein Spiel, wo man auch die Vorhänge zuziehen muss, um überhaupt irgendwas zu sehen, das ist ein bisschen nervig, selbst mit Ingame-Taschenlampe. Und ja, das ist auch so irgendwie, ich empfand dann den Teil 2, den habe ich damals auch getestet, auf PS3 damals, den empfand ich als deutlich runder als das Original 4, weil der eben, die Levels waren zwar jetzt auch nicht die abwechslungsreichsten, aber das war auch mal ein Krankenhaus, das war auch mal, die waren deutlich besser ausgestattet. So ist es alles recht karg, was man im ersten Teil sieht. Und im zweiten Teil ist da deutlich mehr so diese sogenannte Clutter, ja, also Möbel, Einrichtungsgegenstände, das wirkt organischer, das reagiert auch super geil auf Beschuss, es ist alles ein bisschen intimer, und da wirken auch diese Gefechte mit dieser KI, die Spielerei natürlich beibehalten hat, besser. Und das hat mir sehr gefallen, der zweite Teil. Den habe ich auch gerne durchgespielt. Der erste ist aber durchaus, es ist schon ein Klassiker, sieht nicht so richtig geil aus. Man merkt im Spiel das Alter an, insbesondere bei den Charaktermodellen. Ne, dieser Paxton Fettel sehr, sehr präsent. Immer wieder mal kommt er dir auf du und redet irgendwas und so. Und du siehst halt, Hoi, das, sein Kopf ist ein Zehneck. Das ist gar keine Kugel.
Ja, also ich meine, es ist halt wirklich das Jahr 2005, das darf man nicht vergessen. Ja. Und die Figurenmodelle, die sehen nicht schlecht aus, aber halt wirklich denen fehlen ganz klar aus heutiger Sicht die Details. Also das sind halt einfach komplett wechselnde Gesichter und eher grobe Modelle. Aber ich muss trotzdem sagen, von der Effektseite her ist das immer noch ein grafisch beeindruckendes Spiel.
Ja.
Also wirklich, gerade wenn man die Zeitlupe anmacht und dann halt mit Granaten oder dieser Plasmakanone um sich ballert, das ist ein Post-Processing-Overkill, meine Güte. Also was da alles wabert und blubbert und die ganze Umgebung halt wirklich wie durch ein Wellenbad betrachtet, das ist schon psychedelisch und wirklich cool. Gerade wenn man halt auf irgendwelche Metalloberflächen ballert, da fliegen Tonnen an sprühenden Funken ab. Das ist, wenn man auf eine Wand ballert, da knallen die Fliesen und die Staubwolken auf. Mit einem Mal, wenn man halt wirklich mit der dicken Kanone auf eine Wand ballert, ist der ganze Raum gefüllt mit Staubwolken. Das sieht schon cool aus. Die Fenster und Scheiben, die zersplittern hier in hunderte Teile. Man sieht im Detail, dass das halt ein fast 20 Jahre altes Spiel ist. Aber wenn man das einfach fließend spielt, finde ich, es sieht nicht veraltet aus. Jetzt vom Leveldesign jetzt mal abgesehen. Das ist wirklich, da haben sich die Spiele schon wirklich weiterentwickelt. Und gerade mit dem zweiten Teil hast du völlig recht, der war wesentlich abwechslungsreicher. Aber auch gerade zum Beispiel diese Lichtschatteneffekte. Es gibt so viele schöne Echtzeitschatten hier im ersten Vier. Und die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, mobile Lichtquellen einzubauen. Hast du mal auf eine Lampe geschossen?
Ja, die baumeln schön durch die Gegend.
Die baumeln schön, das ist toll.
Auch wenn du eine Granate benutzt, nachher baumeln die Schatten durch die Gegend. Und das ist wirklich auch etwas, das habe ich ja auch beim Zettel stehen, die reaktive Umgebung, die ist zwar nicht so ausgeprägt im ersten Teil, aber die ist durchaus vorhanden. Ne? Da kann auch ein Stromkasten explodieren und es ist, man richtet was an. Und das ist uns damals sehr, sehr wichtig gewesen. Eine der Mods zum Beispiel, die man fürs Spiel installieren kann, die verhindert auch, dass Decals, also diese Einschusslöcher überhaupt wieder verschwinden. Und aus heutiger Sicht geht das ja auch ganz gut und es ist echt schön, wie auch in dieser Ära Effekte funktioniert haben, weil die Spiele nicht so aufwendig waren, die es heute nicht mehr so oft gibt. Also Echtzeitschatten überall und bewegliche Lichtquellen in einem anspruchsvollen AAA-Shooter, da ist oft das Budget nicht mehr da, dass es überall machst. Ja?
Richtig.
Oder auch irgendwelche reaktiven Umgebungen und Einschusslöcher und sowas, das ist dann eben auch, das kostet so viel Horsepower, dass man es dann vielleicht besser lässt. Und hier ist das alles drin und funktioniert und passt und ist kein Fremdkörper. Und das hat überall echt schöne Sachen zu bieten, obwohl ich diesen Effekt, wenn du Feuerlöscher triffst und andere Sachen, ne, dieser Staubeffekt in der Luft, den fand ich ein bisschen nervig. Ich habe die Gegner nicht mehr gesehen.
Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache.
Aber das ist es ja. Ich weiß, ja, genau. Ich weiß.
Ja, also ich muss halt wirklich sagen, das ist, also die ganzen Büros und Lagerhallen und Fabrikgelände, die sind auf Dauer wirklich ermüdend. Also das ist jetzt, wie ich finde, kein Spiel, das man 4 Stunden lang am Stück spielt. Aber halt immer so in Halbstundenzyklen irgendwie mal so raushauen, hat das für mich ganz wunderbar funktioniert. Und gerade diese spektakulären Zeitlupeneffekte, die haben es für mich wirklich locker wieder rausgeholt. Also das ist, 4 ist stilsicher, wie ich finde.
Ja.
Und ist meiner Meinung nach auch deutlich besser gealtert als zum Beispiel Doom 3 oder Quake 4, die ja ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen sind. Mhm.
Ja, nee, ich muss auch sagen, das ist ein Spiel, das man heute noch sehr gut spielen kann, da bin ich echt zufrieden. Und das ist auch etwas, wo man auch was lernt, weil they don't make them like this anymore. schon die Tatsache, dass man hier und da mal den Weg nach vorn suchen muss. Ja? Und es gibt keinen KI-Begleiter, der sagt, schau mal hier oben ein Lüftungsgitter. Alter, das bin ich nie mehr gewohnt. Da habe ich eine Träne der Rührung verdrückt, dass ich dann irgendwie, ist ein Bug? Ich habe zuerst gedacht, ich bin in irgendeinem Bug geraten, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, dass es nicht weitergeht und das Spiel sagt es mir nicht nach 10 Sekunden. Und das fand ich erfrischend und irgendwie ganz nett und auch, ne, dass es kein Icon gibt, das mir sagt, wo ich weitergehen muss. Und da gibt's halt hier und da schon Möglichkeiten, irgendwie auf 2 Wegen zu der Tür zu gelangen, wo es weitergeht oder mal hier irgendwo abzubiegen und dass ich da so ein bisschen Freiheit habe, das empfand ich als richtig erfrischend und inspirierend und die Levels sind halt schon teilweise übertrieben verschachtelt, aber das ist auch eine interessante Aufgabe im 3D-Mindmapping für mich gewesen, die mir heute kaum noch ein Spiel aufträgt, weil sie alle viel zu viel Angst haben, dass ich mich verlaufe und dass das Engagement irgendwie runtergeht, die Telemetrie sinkt und die Finger und der Publisher böse wird. Ich weiß auch nicht, das fand ich echt gut. Wenn er nicht so, also die Bestandteile sind alle da, Bloß die Assets, womit sie es umgesetzt haben, also die Tapete, die sie genutzt haben, ist halt denkbar langweilig. Damals, als ich es im Original spielte, da war ich noch nicht so bewandert hier, ne? Und da habe ich gedacht, das ist die Half-Life Engine. Weil Half-Life eben auch großer Teil Lagerhalle und Büroräume sind und Aktenschränke und Bürostühle. Da habe ich gedacht, das ist die Source Engine. Stimmt gar nicht, die Litech Engine. Hm. Aber ich fand es da, es ist auch gar nicht so unähnlich, was zu Half-Life, was so ein bisschen die Struktur angeht, ne? Wir haben es hier mit einer Forschung Projekt zu tun,
genau.
Paramilitärische Einheiten, übernatürliches Ende, yada, 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 bisschen kreativere Waffen, irgendwie ein paar Sachen, die man aus anderen Shootern nicht kennt. Wurde auch sehr viel verglichen mit Half-Life 2 zur Zeit seines Releases, weil es dann eben war, es war einer der großen Konkurrenten.
Eben, ich meine, es kam ja gar nicht mal so lang nach Half-Life 2 raus. Mhm. Da wurde selbstverständlich mit dem großen Referenzwerk verglichen. Und man muss ja auch wirklich sagen, also gerade was die Wertungen angeht, es konnte zwar nicht an Half-Life 2 kratzen, also es hat es nicht vom Thron geholt, aber wenn man sich die internationalen Pressestimmen so ansieht, dann war das gar nicht mal so weit entfernt. Also jetzt mal von dem Test auf 4Players abgesehen, wo es ein gewisser Karl Pautz oder sowas getestet hat und eine Wertung von 92% gab, ordentlich, heftig, nicht schlecht. Habe ich mir auch mal so diverse andere Wertungen angeschaut. Also hierzulande zum Beispiel PC Powerplay 86%, PC Games 87%, GameStar 89%. Mhm. Das kam nicht so oft vor. Dann halt international Eurogamer, GameSpot, IGN. Das Ding hat überall 90er beziehungsweise 9 von 10er bekommen. Also die Leute haben es damals ohne Frage geliebt. Daher.
Ja.
Nee, und ich muss halt sagen, ich habe mir jetzt, wie gesagt, ich habe die Hälfte des Spiels jetzt ungefähr gespielt und habe mir den Rest auf YouTube angesehen, weil ich in meinem Fazitkasten auch nochmal mit großer Eloquenz auf dem dramatischen Finale herumgeritten bin und ich an das überhaupt keine Erinnerungen mehr hatte. Deswegen habe ich mir das nochmal angesehen. Hast du das Ende jetzt auch gesehen?
Ja, das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ich habe auch ungefähr so bis zu, weiß ich, Kapitel 6, 7 habe ich es gespielt und mir dann aber hinten raus das Ende nochmal angeschaut. Und ich rekonstruiere mal kurz, wie ich drauf reagiert habe. Schulterzucken hört man nicht. Naja.
Echt? Meine Güte, du bist ja innerlich tot. Ich fand das Ende.
Bin ich, ja.
Ich fand das Ende jetzt wieder verdammt geil. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das zu sehen. Toll. Ich möchte das jetzt hier nicht spoilern. Wer das nochmal spielen möchte, der soll es bitte tun. Aber das Ende hat mir jetzt mit knapp 20 Jahren Abstand schon wieder so viel Freude bereitet. Ja!
Wirklich?
Ja, kein Scheiß.
Nee, es hat also wirklich das, also mit der Geschichte, sie haben ja auch dann die Geschichte des Spiels mit dem dritten Teil wirklich mit Absicht vor die Wand gerannt, wo du dann eben die beiden Bösen spielst, Pointman, ne? Also man ist ja praktisch einer von, auch so ein übernatürliches Experiment und Paxton Fettel und das sind dann die beiden, ich glaube, das kann man auch im Koop spielen, den dritten, der Kammerjäger von Monolith und der war dann zu düster, dann warst du, das war gar nicht mehr, die Leute wollten eigentlich ein Militärshooter mit der geilen KI und sie haben gedacht, ja, wir müssen irgendwas machen mit der Story. Nee, es hat gereicht, was sie im ersten gemacht haben. Das war offensichtlich genügend Eigengeschmack und ja, es ist schon gut. Ich habe sehr gerne jetzt wieder gespielt und es hat mir einige Punkte mitgegeben, wo ich echt baff bin und staune, wie gut das damals war, wie seiner Zeit voraus das Spiel war, wie es vielleicht auch ein bisschen unter dem Schatten von Half-Life 2 litt, ein bisschen. Mhm. Wenn es Half-Life 2 nicht gegeben hätte, dann wäre 4 vielleicht eine deutlich größere Marke. Und auch wie angenehm bescheuert 4 als Konzept ist. Ja, so ein der erwachsene, düstere Shooter, wie auch Monolith, ne? Sie hat ja auch mit Condemned, ja. Wir machen irgendwas mit Fokus auf Nahkampf im obdachlosen Milieu und ein bisschen, ich glaube, Condemned war auch ein bisschen übernatürlich, ich weiß gar nicht, ich habe das dann auch nie selber gespielt, aber so richtig dreckig und ein bisschen experimentell, fantastisch. Kein Mainstream, aber wirklich schon sehr gut.
Ja. Also die haben ja versucht, die 4-Story noch so ein bisschen auszuschlachten. Es gab ja noch zwei Add-ons, die in den nachfolgenden Jahren rauskamen. Extraction Point und Perseus Mandate. Die waren ehrlicherweise nicht besonders gut. Mhm. Wenn man sich das Spiel heute auf GOG kauft oder auf Steam, dann kriegt man die beiden Add-ons direkt mitgeliefert. Kann man sich schon ansehen, aber das war dann irgendwann Monolith. Also sie wurden ja noch nicht mal von Monolith entwickelt. Die wurden ja ausgelagert. Mhm. Und Monolith.
Timegate, glaube ich, war das.
Genau. Und Monolith hat dann irgendwann auch selbst gesagt, dass die halt echt nicht gut waren. Und dann, wie gesagt, der zweite Teil, das habe ich damals auch noch getestet, war wirklich ein gutes Spiel. Mhm. Und den dritten Teil, den habe ich dann nur noch mit meinem Schwager im Koop gespielt und den habe ich dann, glaube ich, nach 2 Stunden ausgemacht. Habe ich kein Interesse mehr dran gehabt. Hat einfach nicht geschafft, mich zu packen. Hm. Und was mir gar nicht bewusst war, ist, es gab 2012 sogar einen Roman zum Spiel, zum ersten Spiel.
Was?
Ja. Ich habe mir jetzt nur mal die Beschreibungen auf Amazon durchgelesen und das klingt grausam. Also ich glaube nicht, dass ich mir das unbedingt antun muss, obwohl ich Spielvernovelisierungen per se eigentlich mag, weil die halt oftmals so angenehm trashig sind. Aber das ist, glaube ich, schon sehr unter Par. Mhm. Naja. Ich möchte allerdings noch eine Warnung aussprechen. Ich weiß nicht, was für eine Fassung hast du gespielt? Steam oder GOG?
Steam.
Steam. Okay, die habe ich just nicht gespielt, sondern ich habe die GOG-Fassung gespielt und ich hatte eklatante technische Probleme.
Wirklich?
Ja, das Spiel an sich lief zwar super, ich konnte halt alle Details auf ganz nach oben schrauben, Soft Shadows an etc., 1080p, alles wunderbar, aber ich hatte 2 richtig fiese Bugs. Zum einen, und das ist leider zwischenzeitlich alle 5 Minuten aufgetreten, ist die Framerate, die halt sonst problemlos 60 Frames hatte, mit einem Mal und völlig kontextlos in den einstelligen Bereich gedroppt. Mhm. Aus dem Nichts, wupp. Dann musste ich schnell speichern, Spiel verlassen, Spiel wieder rein, dann ging es ganz normal weiter.
Okay.
Und das ist dann halt wirklich, also im späteren Spielverlauf, im Minutenabstand passiert. Und das hat das dann halt so irgendwie quasi unspielbar gemacht. Und das andere war, dass immer wieder mal einige Cutscenes schlicht nicht getriggert wurden. Es gab da am Anfang eine Stelle, da begegnet man zum ersten Mal so richtig Alma. Sie kommt in einem Gang auf einen zu und in der Gang um sie herum explodiert alles. Man darf nicht auf sie zugehen. Mhm.
Der fängt an zu brennen.
Genau.
Das ist so eine witzige Cutscene, weil du da praktisch in der Ego-Ansicht durch ein Fenster geschleudert bist. Und die funktioniert erstaunlich gut, also diese Kamerafahrt.
Richtig, und das ist ganz cool, denn wenn man dann halt aus dem Fenster geschleudert wird, dann landet man auf dem Boden, dann blendet die Kamera aus und es wird eine Cutscene getriggert.
Ja.
Und das wurde es bei mir nicht. Mhm. Ich musste diese Stelle, also den Gang zu Alma und das Rauswerfen aus dem Fenster, 4-mal starten, bevor es endlich für mich weitergehen konnte. Also ich weiß nicht, ob das an der GOG-Fassung liegt, ob das an dem Rechner liegt, keine Ahnung. Aber das war technisch halt ganz schön im Argen. Und ich wollte es nur jetzt mal als Warnung aussprechen für den Fall, dass halt Leute auch noch nachholen wollen. Rechnet bitte damit, dass das Ding nicht mehr optimal auf den Systemen läuft, obwohl per se die Systeme von heute dieses Hardware doch sehr anspruchsvolle Spiel problemlos stemmen können.
Na gut, ich hatte auf meinem AMD-System hat alles funktioniert. Auf der Steam-Version. Ich hatte einzig, dass das Spiel autospeichert, gibt es halt mal wirklich ein merkliches Stocken, wo heute auch schon wieder Leute mit Schaum vom Mund auf Twitter Shitstorms anzetteln würden dafür. ich bin da eher entspannt und so. Und es ist ein Spiel, aus dem man nicht alt tappen kann. Das kann man schon machen, aber danach ist das Spiel abgestürzt. Aber damit kann ich auch sehr gut leben.
Das ging bei mir.
Ach, ja. Guck, also dann entscheide, ja, pick your poison. bei Steam gibt's in den Communities auch noch Guidelines, wie man das Spiel ein bisschen modden kann, so für Schriftgrößen und ein paar hier und da Performance-Kniffe. Das hat aber keinen großen Mehrwert, finde ich, außer die Schriftgrößengeschichte. Ja. Und so, also ich war ganz zufrieden, vor allem wirklich erstaunt, dass es mit 21:9 ab Werk sofort funktioniert hat. Das ist eine Auflösung, die hat der Entwickler nicht vorgesehen. Da hat er einfach eine geil flexible Engine gebaut. Super gut.
Ja, das ist echt cool. Ja, ja. Wie gesagt, das Althaben, das ging wunderbar. Ich konnte halt immer raus und meine Notizen machen. Das
schön. Das hat mich genervt ein bisschen, aber ging dann ja auch ganz gut. Ach, schön. Also ich hatte Spaß daran. Das ist eine schöne Ära von Videospielen, weil es auch eine ist, wo ich dann auch schon so ein bisschen mehr mitbekommen habe. Das ist viele Spiele, die wir zu zweit besprochen haben, die finden ja so ein bisschen in meiner frühen Jugend statt, wo ich praktisch, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue, mich durchgeklickt habe durch die Adventure und vielleicht auch Ego-Shooter und Rollenspielklassiker der Frühzeit, ja, wo das CD-ROM das neue Medium war und ich eigentlich rumgestümpert habe und nicht mehr so die guten Erinnerungen. Aber jetzt haben wir eine Ära an Spielen, die ist inzwischen auch gut abgehangen. Die sind andersartig genug, dass es auch das irgendwie eine Reise in die Vergangenheit ist. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass VR einfach nur ein Spiel ist. Und ich spiele es dann. Es fühlt sich nicht sonderlich alt an, außer vielleicht grafisch, aber es ist eine schöne Ära. Viele Konventionen, die ich heute wirklich die als selbstverständlich betrachte, sind da nicht drin. Ne? Die Abwesenheit von über Kimme und Kornzielen ist beispielsweise ganz seltsam. Trotzdem gibt es da einen Zielmodus, den ich mir auch auf die rechte Maustaste gelegt habe, wo die Kamera leicht reinzoomt und deine Spielfigur läuft viel langsamer. Hilft auch tatsächlich ordentlich was. Ist praktisch sowas wie Aim Down Sights, bloß eben nur nicht visuell. Und das ist, war für mich mega verstörend und seltsam und ungewöhnlich. Und das fand ich total geil. Und auch wie, ne, wie das Spiel strukturiert ist, wie das Optionsmenü aussieht. Es ist schon alles ein bisschen anders. Nicht weniger Händchen halten, weniger konkrete Informationen, sondern eher der Level und du und gehst ja offensichtlich bis zum Ausgang des Levels. Wir haben Gegner überall verteilt und Bauhaus-Skripte. Viel Spaß. Und ne, gar nicht so viele Audiologs und keine Achievements, wie die Spiele versaut haben.
Das ist obwohl. Aber es gibt ja Audiologs.
Ja, aber nicht so viele, ja, keine 100 Stück, ja. Nee. Ich komme ja gerade von Redfall, das Spiel, das voll gepumpt mit Lore-Items ist, die nichts bedeuten. Das ist so furchtbar. Also wirklich, der Kontrast ist abgefahren. Ich habe gerade eben wirklich gerade ein sehr schlechtes, modernes Spiel gespielt und jetzt ein gutes, altes und das ist echt irgendwie total abgefahren. Und jetzt hat auch gerade Jason Schreier die Story justament veröffentlicht. Ich habe es gerade bei Twitter gelesen, seine Story über die Redfall-Entwicklung, warum das schiefgegangen ist. Das wird auch meine nächste Lektüre sein. Da bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, woran es da lag. Aber bei Monolith kann ich rückblickend einfach nur gratulieren zu diesem coolen Spiel. Sie haben diese Vorlage jetzt nicht so geil weitergeführt. Es gab wohl auch riesige Lizenzprobleme, weil der Sierra, der Publisher des ersten Vier, hat die Vier Lizenz behalten. Monolith wollte die aber gern, aber Gott sei Dank wurde Sierra dann auch irgendwie in einem Rahmen eines Corporate Mergers von irgendeinem anderen Publisher aufgekauft und Monolith konnte die Vier Lizenz zurückgewinnen und dann doch den zweiten Teil Vier nennen, den sie bis dahin als Project Origin, glaube ich, entwickelt genau. haben. Und das ist schade eigentlich, dass sie da nicht am Ball geblieben sind, dass sie nicht selbst zum Beispiel den dritten Teil gemacht haben. Und
tja, vielleicht machen sie gerade den vierten Teil und sagen es noch keinem.
Ach komm, nee, Bullshit. Sie machen irgendein Extraction-Style-as-a-Service-Game. Aber ja klar, da könnte man die Firma, genau, sie missbrauchen die Firmarke und servieren uns vier Extraction, ja. Zwei Co-op-Teams, as-a-Service, gegen Gegner, kauf den Battle Pass, pre-order now. Ich kotze jetzt schon, aber
mal gucken. Nee, aber du hast tatsächlich recht. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wir reden ja gerne mal um die Spiele hier so um die Jahrtausendwende herum. Und die waren halt alle noch so primitiv. Das war halt so diese Half-Life, Unreal, Soldier of Fortune Schiene. Aber das ist dann schon wirklich die nächste Generation, die auch heute schon nicht mehr scheiße aussieht. Mhm. Während das so diese alten Spiele, die kann man heute nur noch schwer angucken. Aber wie gesagt, vier, ich meine, ich würde dem heute wirklich keine 92 mehr geben. Jetzt noch nicht mal grafisch, sondern halt auch inhaltlich ist das aus heutiger Perspektive ein 70er, meiner Meinung nach. Aber es ist ein 70er ist ein gutes Spiel. Und ich hatte halt wirklich mit diesem Spiel wieder meine Freude. Und daher, wenn ihr rankommt könnt, liebe Leute da draußen, dann gebt euch das ruhigen Gewissens mal. Es gibt durchaus schlechtere Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen.
Oder wenn ihr es im Spieleregal habt, einfach mal wieder auspacken und anspielen, einfach mal gucken, was geht, was damals schon gegangen ist. Auch ich bin der Meinung, wer irgendwie Ego-Shooter entwickelt, der sollte das einfach mal spielen, um schlechte Designentscheidungen da zu sehen, aber auch gute Designentscheidungen. Und gerade diese KI-Geschichte, die kann ich nicht genug loben. Das ist zwar jetzt auch irgendwo frustrierend für mich gewesen, weil ein Gegner, der sich ständig versteckt, der vor dir wegläuft, der die Sichtlinie unterbricht, ist auch ein bisschen frustrierend, ne? Du hast hier einen Shooter, der auch so ein bisschen Gore hat und so weiter und der weigert sich, dich zu befriedigen, ja? Was fällt diesem Frechheit. Spiel ein? Aber es ist auch nicht perfekt, diese KI, weil, ne, ein Spiel will ja unterhalten und ein Stück weit gehört's ja auch dazu, dass die Gegner sich dir vor die Flinte werfen, aber irgendwo zwischen den dummen Gegnern von heutigen Spielen mit ihren super simplen Skripten, die sich gern in Deckung neben roten Fässern begeben und den abgefahrenen, cleveren KI-Gegnern von vier, irgendwo dazwischen ist der Sweet Spot und mal wieder in dieses Extrem reingespielt zu haben, war für mich ein echter Augenöffner. Ich habe völlig vergessen, was für einen Unterschied das macht. Und das ist die große Lektion, die ich aus diesem Altbier rausgenommen habe, aus dieser Reise ins Übermorgenland.
Ha, nicht schlecht. Ja, es ist doch schön, dass wir halt alle trotzdem noch irgendeine Art von Lektion gelernt haben. Mehr kann man doch nicht verlangen.
Ja. Und die eigentliche Furcht ist die Furcht, die wir auf dem Weg hatten. Nein, das ist, ich versau gerade wieder irgendeinen lustigen Spruch. Leute!
Ja, ich würde sagen, das war das Thema 4 in seiner Komplettheit abgehandelt.
Ja, es hat Spaß gemacht. Danke, dass du das mitgemacht hast. Ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes tun und ob und überhaupt, wer die nächste Sendung hier als Gesprächspartner bestreiten wird. Wir haben es jetzt schon öfter gehört in letzter Zeit, aber...
Ja, so geht das nicht weiter. Meine Güte.
Ja, wer weiß. Vielleicht suche ich mir was raus, was du noch nicht getestet hast. Das ist echt krass, wie umtriebig du warst. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo du keine Spiele mehr getestet hast. Ne? Weißt du noch, welches Jahr das war?
Ende 2012 waren meine letzten Tests.
Oh, verdammt, dann müssen wir noch ein paar Jahre warten, dass sie abgehangen genug sind, dann.
Sorry.
Ist alles gut.
Und jetzt kommen ja schon wieder neue dazu. Ich höre nie auf.
Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in eine Ära, wo ich bereits Spiele getestet habe. Hier bei 4, der erste Teil, den habe ich noch als Privatperson gespielt. Den zweiten habe ich ja bereits auch getestet. Darauf bin ich super gespannt, weil es auch eine völlig andere Perspektive ist, wo ich dann auch mal wieder meinen eigenen Test lesen werde und dann feststellen, oh mein Gott, was war los mit mir? Ne? Legendär, meine hohe Wertung für das erste Medal of Honor Reboot damals für die PS3.
Echt? Was hast du gegeben?
Irgendeinen hohen 80er.
Okay, warum nicht?
Für den wurde ich dann in der Redaktion Monate bis Jahre gehänselt, aber ich stehe bis heute hinter dieser Wertung.
Okay.
Naja.
Behalten wir mal auf dem Schirm.
Vielleicht, bis ich das vielleicht mal wieder spiele und das rausfinde. Aber das ist ein Altbier in den 2030er Jahren dann. Ja?
Guter Plan.
Es ist, so machen wir das. Und bis dahin wird es noch ein paar andere Folgen geben. Dom. Paul.
Wir werden ständig verwechselt.
Das lassen wir drin. Ja, ich weiß auch nicht. Einsilbige Vornamen, ist schwierig. Und dann hat es Spaß gemacht. Und ihr, liebe Freunde da draußen, ihr habt uns auch besonders großen Spaß bereitet, denn ihr seid der Grund, warum wir das hier tun. Wir machen das nicht bloß zur beidseitigen Unterhaltung, sondern zu eurer Unterhaltung. Daher danke an euch, habt eine wunderbare Zeit und in einem Monat ungefähr gibt's schon wieder so einen alten Schinken. Bis dahin.
Tschüss.